Domradio Menschen
Podcast. Die Reise nach Ägypten von Hermann Schulz. Eine Geschichte für alle Jahreszeiten und eine für kleine und große Leser, sagt der Verlag. Mit Verlagswerbung bin ich nicht immer einverstanden, in diesem Fall aber schon. Die Reise nach Ägypten ist eine Weihnachtserzählung, das stimmt, aber eine, die das ganze Jahr das Herz wärmt, jedenfalls mein Herz. Und eine, die Domradio-Hörerinnen und Hörer jetzt ganz exklusiv vom Autor von Hermann Schulz erzählt und vorgelesen bekommen. Alle, die jetzt eingeschaltet haben, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Und ich verspreche Ihnen, Sie können sich freuen auf eine ganz besondere Radiostunde. Mein Name ist Angela Krumpen. Hermann Schulz, preisgekrönter Verleger und Autor, die Geschichte Die Reise nach Ägypten spielt mitnichten im vorderen Orient, das könnte man ja meinen bei dem Titel, sondern in Zentralamerika, genauer in Nicaragua. Und das liegt daran, dass Nicaragua fast sowas wie ihre zweite Heimat im Laufe ihres Lebens geworden ist. Wie kam das?
Das geht zurück auf das Jahr 1967, also es ist unendlich lange her. Und da fiel mir ein Büchlein in die Hand, das in Kolumbien erschienen war. Der Autor hieß Ernesto Cardenal. Der war damals noch völlig unbekannt. Ich las dort in dem Klappentext, es sei ein katholischer Priester und er sei aus Nicaragua weggegangen, um Theologie in USA und Mexiko zu studieren. Und er lehrte an einem Institut in Kolumbien. Und da war auch dieses kleine Büchlein in einer ganz kleinen Auflage erschienen. Das hatte den Titel Salmos. Das waren politische Psalmen nach Dichtungen. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich daran gelangt bin. Auf jeden Fall, ich ließ Probeübersetzungen machen, sprach darüber mit der Theologin Dorothee Sölle und ich war der Meinung, das sollte man herausbringen. Wir hatten in der Zeit noch überhaupt keine verlegerischen Kontakte mit Nicaragua oder mit irgendwelchen Ländern Zentralamerika. Und ich hatte den Ehrgeiz als junger Verleger, ich war gerade Verlagsleiter in Wuppertal geworden, jeden Autor persönlich kennenzulernen. Das habe ich dann im Laufe der über 40 Jahre zwar nicht durchhalten können, aber damals habe ich mir Geld geliehen für eine Reise nach Nicaragua. Ich gestehe, ich musste nachsehen, wo liegt dieses Land. Und habe mich auch ein bisschen informiert und habe erfahren von einer Diktatur, die dort herrschte und so weiter. Und dann traf ich diesen Priester auf den Inseln von Solentiname, das liegt im großen See von Nicaragua, dem Cochibolca. Und das war für mich, als hätte sich ein Fenster zur Welt geöffnet. Ich traf nicht nur diesen Dichter, sondern einen Mann, der unglaublich gut Bescheid wusste über die Literatur Lateinamerikas, unglaublich viele Kontakte hatte. Und damit begann eigentlich auch mein Leben mit lateinamerikanischer Literatur. Und ganz am Anfang stand diese Psalmennachdichtung.
Sie haben dann viele Autoren aus Lateinamerika verlegt und ein ganz besonderer ist dabei, Eduardo Galeano, ist einer der ganz großen Schriftsteller Lateinamerikas. Er hat zum Beispiel, das kennen vielleicht einige von denen, die uns zuhören, die offenen Adern Lateinamerikas, Las Venas Abiertas, geschrieben. Sie haben ihn verlegt. Haben Sie ihn auch so entdeckt wie Ernesto Cardenal?
Ja, es war beinahe wieder ein Zufall. Im Jahr 1972 nahm ich an einem literarischen Kongress der Friedrich-Ebert-Stiftung teil. Das fand in Costa Rica statt. Und ich kam ein bisschen zu spät. Der Kongress hatte längst begonnen und ich irrte durch die Universität und kam in eine Kantine. Und da saß ganz in der Ecke ein Mann und schrieb. Und ich ging auf ihn zu, um ihn zu fragen, wo sind denn hier die ganzen Schriftsteller und Journalisten? Da sagte er, setz dich einen Moment hin, ich bin gleich fertig. Und nachdem er seine Notizen fertig hatte, stellte er sich vor, er hieß Eduardo Galeano. Den Namen hatte ich bis dahin auch nicht gehört. Und im Laufe des Gesprächs zog er ein Buch aus der Tasche. Das war eben Die offenen Adern Lateinamerikas. Und er sagte, vielleicht kannst du hier mal reingucken. Ich finde das schön, wenn es auch in Deutschland erschien. Ich habe in der Nacht, ich weiß noch, bis morgens 2 Uhr gelesen und war so fasziniert, dass ich mit ihm am nächsten Morgen über den Vertrag gesprochen habe. So schnell habe ich mich nie wieder für ein Buch entschieden und das war eine glückliche Stunde, denn das Buch, das es zunächst einmal schwer hatte auf unserem Markt, wurde dann auch durch die Hilfe von Heinrich Böll und solchen Leuten, ein Riesenbestseller und ist bis heute auf dem Markt, glaube ich, in der 36. Auflage.
In der 36. Auflage, wow. Ich habe Sie nach Eduardo Galeano gefragt, weil wir ja über diese Weihnachtsgeschichte sprechen wollen, die Reise nach Ägypten. Und wenn ich die aufschlage, dann gibt es vorne drin eine Widmung. Und da steht, die Wahrheit ist eine Lüge, die Fernando Silva erzählt. Eduardo Galeano, Schriftsteller aus Uruguay. Das heißt, ganz am Anfang dieser Geschichte stellen Sie ein Wort von Eduardo Galeano, mit dem Sie befreundet sind, über Fernando Silva, den es wirklich gibt, der sowohl mit Hermann Schulz als auch mit Eduardo Galeano befreundet ist. Wir reden hier also über eine Männerfreundschaft.
Es ist richtig. Er war mit Fernando Silva, dem Kinderarzt, befreundet. Ich war auch mit ihm befreundet, mit Galeano. Also zu dritt haben wir uns auch häufig in Nicaragua getroffen. Und das machen immer unglaublich heitere Stunden, denn beide waren wunderbare Erzähler. Vor allen Dingen Fernando Silva war bekannt dafür, dass er ein großer Lügner war. Aber Lügen in einem Sinne, die viel Moral hatte. Wenn er eine Geschichte, eine Anekdote erzählte, wusste man nie, ist das wirklich so passiert oder hat er auf literarische, humorvolle Weise eine Weisheit da untergebracht. Und alles, was er erzählte, hatte einen tieferen Sinn. Und das hat Eduardo Galeano in einem seiner Bücher zitiert, indem er sagt, die Wahrheit ist eine Lüge, die Fernando Silva erzählt. Denn das, was Fernando Silva geschrieben hat, in seinen vielen Büchern, also er war ein sehr fruchtbarer Autor, das hat aber immer einen tieferen Sinn und ist sehr informativ über das Leben in Nicaragua, der armen Menschen, der einfachen Menschen. Und er war wie ein Fisch in einem großen See und schwamm in Nicaragua und in seiner Kultur. Und darauf geht dieses Zitat zurück, das Galeano formuliert hat.
Galeano war ein Schriftsteller, da verstehe ich, dass er schreibt. Aber Sie sagen, Fernando Silva war ein Kinderarzt und trotzdem hat er erzählt und geschrieben und Bücher publiziert.
Das ist richtig. Er hat sein Leben lang geschrieben und er war in Nicaragua ein sehr bekannter Autor, auch in Zentralamerika. Nicht weit darüber hinaus, und ich hatte den Eindruck, daran lag ihm auch nie. Er schenkte mir zwar seine Bücher, wenn ich ihn besuchte, aber er hat nie gefragt, hör mal, kannst du nicht dafür sorgen, dass das in deutscher Sprache herauskommt und so. Ihm lag daran, dass seine Leute in Nicaragua seine Geschichten lesen, denn das spiegelte ihre ganze Kultur, ihre Seele, ihre Mentalität und vor allen Dingen ihre soziale Wirklichkeit.
Fernando Silva war ein Kinderarzt, der sich um die Straßenkinder, um die ganz armen Kinder gekümmert hat. Es gab wohl eine leerstehende Fabrik, das können Sie gleich besser erzählen. Und da hat er eine Kinderklinik eingerichtet, in der alle Kinder umsonst behandelt wurden.
Das ist richtig. Die reichen Leute in Managua schickten dort ihre Kinder hin, wenn sie krank waren. Aber auch die Straßenkinder, die sonst keinerlei Versorgung haben, keine Eltern, keine Verwandten, wurden dort aufgenommen. Und er fragte nie, wer bezahlt die Rechnungen. Wenn er kein Geld mehr hatte, das begann schon mit der Gründung dieses Hospitals, La Mascota, also die Glücksbringerin, ist er zu den Reichen gegangen, die befreundet waren mit ihm und hat die einfach angebettelt. Da kannte er überhaupt keine Hemmschwelle. Und darin war er großartig. Und wenn seine Krankenschwestern ihn darauf hinwiesen, hör mal, wie sollen die Rechnungen bezahlt werden, dann sagte er, ach, unsere kranken Kinder, die nicht zahlen können, sind wie Vögelchen, die durchs Fenster hineinfliegen und die gehen durch die Tür wieder raus und sind gesund. Und das ist doch das Entscheidende.
Die Reise nach Ägypten haben Sie diese Weihnachtsgeschichte genannt, in der Fernando Silva einer der beiden Hauptpersonen ist, dieser Kinderarzt. Und diese Geschichte gäbe es nicht, hätten Sie nicht Fernando Silva eines Tages vermisst auf einem Empfang. Sie waren zu Besuch in Nicaragua, dachten, Sie treffen wie immer Ihre Freunde und Sie haben Fernando Silva nicht angetroffen und sind ihn dann, das war im Januar, suchen gegangen. Und ohne diesen Besuch gäbe es dieses Buch nicht.
Ganz sicher gäbe es das Buch nicht und die Geschichte nicht. Ich habe Fernando Silva vermisst und wollte das Land nicht verlassen, ohne ihn gesehen zu haben. Und habe angerufen und er sagte, du bist willkommen. Ich sitze leider im Rollstuhl und kann nicht mehr an allen Partys teilnehmen. Und dann hatten wir eine wunderbare, ja, ein oder zwei Stunden Begegnung. Die Tochter mit dem Namen Mercedes machte uns Kaffee und Gebäck und wir unterhielten es. Und er erzählte wie immer unglaublich leidenschaftlich. Und zwar von einem heiligen Abend, der nicht weit zurück lag. Das war, glaube ich, 2-3 Jahre vorher passiert. Und er erzählte von einem besonders kranken Kind, einem Straßenjungen, der keine Verwandten und keine Eltern mehr hatte und der ihm ganz, ganz große Sorge machte. Und was er mit diesem Kind erlebt hat, das erzählte er mir. Nur er erzählte es so rasend schnell. Und mein Spanisch ist nicht ganz schlecht, aber er hatte so viele besonders nicaraguanische Ausdrücke, die ich nie gehört hatte in seiner Erzählung, dass ich irgendwann aufgehört habe zu fragen, hör mal, wie meinst du das? Und, sondern habe nur die Art zu erzählen auf mich wirken lassen. Und da entstand in meinem Kopf diese Geschichte, wie sie da aufgeschrieben worden ist. Und da hatte ich doch Zweifel, ob ich alles richtig verstanden hatte oder ob es nur meine Fantasie ist. Ich habe ihn dann angerufen und habe ihm Kurzfassung erzählt, was ich geschrieben habe. Da lachte er und sagte, das meiste hast du richtig verstanden. Genauso habe ich es erzählt. Aber einen anderen Teil hast du einfach dazu erfunden. Aber ich habe die Geschichte genauso gemeint, wie du sie geschrieben hast. Und da war ich zufrieden.
Die Wahrheit ist eine Lüge, wenn sie Fernando Silva erzählt. Oder wenn sie Hermann Schulz erzählt, ergänze ich jetzt. Weiß gar nicht, warum ich das mache. Die Wahrheit ist eine Lüge, die Fernando Silva erzählt. Das ist die Widmung, das Motto über der Geschichte, die Reise nach Ägypten. Es gibt zwei Hauptpersonen, Fernando Silva haben wir schon vorgestellt. Ein kleiner Straßenjunge ist aufgetaucht, der heißt in ihrem Buch Philemon. Und jetzt bin ich gespannt, was es mit dieser Geschichte auf sich hat, die Reise nach Ägypten.
Ich wusste, dass Fernando Silva am Heiligen Abend, und davon erzählte er, seine 5 Krankensäle besucht und überall die Weihnachtsgeschichte erzählt. Und da er ein großer, humorvoller Mann war, tat er das auf seine spezielle Weise. Durchaus fromm und durchaus orientiert an der biblischen Geschichte, aber auch mit vielen Nebenschauplätzen, die den Kindern Freude machte. Und er erzählte auch, wie er dann in dem 5. Krankensaal, wo die besonders Kranken lagen, nochmal mit dem kleinen Philemon gesprochen hat. Aber zunächst einmal würde ich ganz gerne vorstellen, wie er im 1. Krankensaal die Kinder begrüßt. Hallo Doktor, der Doktor kommt, der alte Fernando ist da. Es war ein ziemliches Durcheinander der Stimmen von allen Seiten. Sofort unter eure Decken, rief Dr. Fernando streng und hob drohend einen Finger. Die Kinder wussten schon, wie das gemeint war. Sie kicherten, aber sie gehorchten sofort. Also, heute bin ich der Doktor, der Weihnachtsmann, das Christkind, der Nikolaus und Knecht Ruprecht in einer Person. Das geht ja gar nicht, du bist der alte Fernando, rief ein kleines Mädchen. Du bist ja nur der Fernando mit dem Bart. Los, wir wollen eine Geschichte hören, wie im letzten Jahr, verlangte der kleine Elbis. Woher weißt du das denn, du Schlauberger? Du warst doch im letzten Jahr noch gar nicht hier. Das haben die anderen erzählt, die schon weg sind, erklärte Elbis. Die Kinder sahen jetzt nur noch gespannt auf Fernando und sein konzentriertes Gesicht. Endlich konnte er beginnen. Er stellte den Sack mit Geschenken, die die Krankenschwestern vorbereitet hatten, auf den Boden, tanzte zwischen den Betten hin und her und sang nach einer Melodie, die er sich selbst ausgedacht hatte. Maria hatte einen dicken Bauch und ihr Mann, der Josef, auch. Das gefiel den Kindern. Als das Gelächter verstummt war, erzählte der Dr. Fernando weiter. Der Schreinermeister Josef hatte ordentlich gefuttert, deshalb war er ein bisschen dick geworden. Obwohl er noch ein ganz junger Kerl war und viel arbeiten musste in seiner Werkstatt. Fernando streckte theatralisch übertrieben seinen Bauch vor. So dick war er ungefähr. Seine Frau Maria aber, was hatte sie in ihrem dicken Bauch? Fernando guckte von einem Bett zum anderen. Auch zu viel gegessen vielleicht, schrie ein kleiner Junge aus der Ecke. Das ließ der Doktor nicht gelten. Das ist ganz falsch. Maria aß morgens nur ein bisschen Reis mit Bohnen, mittags ein Butterbrot und abends ein Stück Torte zum Tee. Manchmal zwischendurch schon mal einen Schokoriegel, aber ganz selten. Also, was steckte in ihrem dicken Bauch? Das Christkind, das Jesuskind oder wie das heißt, schrie der kleine Elbis. Da meldete sich Therese. Das Neugeborene heißt doch eigentlich Jesuskind und nicht Christkind, oder? Beide Antworten sind richtig, lobte Fernando. Manche Kinder haben eben zwei Namen. Das gibt es heute auch. Bald sollte das Kind geboren werden. Und ihr wisst ja, Kinder verstecken sich erst einmal im Bauch ihrer Mama, weil sie noch so ängstlich sind und sich nicht rausgetrauen und sich schon Gedanken darüber machen, was sie da draußen anziehen sollen. Am liebsten würden sie ewig im warmen Bauch der Mutter bleiben. Aber irgendwann ist Schluss. Da müssen sie ans Licht der Welt. Die klopfen an den Bauch der Mutter und brüllen los. Los jetzt, Mamita! Ich will endlich raus hier und sorg dafür, dass ich was anzuziehen habe. Als es im Bauch von Maria schon mächtig grummelte und klopfte, war sie mit ihrem Mann Josef noch unterwegs auf einer Landstraße. Es war richtig kalt und es schneite. Durch das Schneegestöber aber sahen sie, dass sie schon in der Nähe eines Ortes waren. Maria, wenn ich nicht irre, ist das da drüben Bethlehem. Die beiden mussten nämlich was Dringendes in der Stadt erledigen. Weiß denn jemand von euch, was die beiden vorhatten? Die kleine Therese stammelte ganz aufgeregt. Also damals mussten alle, also die mussten dahin, wo sie wohnten oder früher gewohnt hatten oder geboren waren und Schätze suchen. Die meisten der kleinen Zuhörer hörten gespannt zu. Nur der freche Elvis war damit nicht einverstanden. Schätze suchen ist ja ganz falsch. Was denn für Schätze? Das stimmt doch überhaupt nicht. Da musste der Doktor eingreifen. Sie wollten keine Schätze suchen, liebe Theresa. Sie mussten geschätzt werden, sagte man damals. Sie waren unterwegs zu einer Meldestelle von der Regierung. Die Verwaltung hatte eine Liste. Da standen alle Einwohner mit Vor- und Nachnamen drauf. Da mussten sie sich melden. Wenn sie das erledigt hatten, konnten sie wieder nach Hause gehen. Und wie hießen eigentlich Josef und Maria mit Nachnamen? Weiß das jemand von euch? Da waren die Kinder ratlos und tuschelten herum. Nur Therese hatte einen Vorschlag. Gott vielleicht? Oder Weihnachtsmann? Du, der Weihnachtsmann kam erst viel später, erklärte der Doktor. Ich weiß es auch nicht genau. Aber ich glaube, damals hatten die Menschen nur Vornamen. Das musste reichen, weil noch nicht so viele Menschen auf der Erde lebten wie heute. Dann setzte man einfach den Ort hinter den Vornamen, den Ort, woher sie kamen. Jesus von Nazareth zum Beispiel. Maria von Nazareth, die bald seine Mutter sein würde, fasste sich an den Bauch und sagte aufgeregt, »Josef, bald kommt es!« Josef war ganz in Gedanken. »Wer kommt, liebe Maria? Kriegen wir etwa einen Besuch?« Maria nuschelte grantig, »Dummkopf!« Da kommt doch kein Besuch und auch nicht der Weihnachtsmann oder der Osterhase. Hast du etwa vergessen, dass wir bald ein Kind bekommen? Fernando sah sich im Krankenzimmer um und hob einen Finger. Sondern, wer weiß es, wen erwartete die dicke Maria? Das Christkind, das Jesuskind, wie in jedem Jahr, schrien alle durcheinander. Richtig, lobte der Doktor. Da sagte Maria, hör mal, Josef, soll ich das Kind etwa hier auf der Straße bekommen? Wie stellst du dir das vor? Such doch ein schönes Hotel für uns. Da antwortete Josef traurig, du, die sind doch alle gerade ausgebucht, weil gerade Weihnachtsferien sind. Außerdem steht in der Bibel, nein, ich habe mich vertan. Die Bibel wird ja erst später geschrieben, als die ganze Geschichte schon passiert war. Maria, ich habe eine Idee. Wir suchen uns einen schönen warmen Stall an diesem kalten Wintertag. Dann müssen wir kein Zimmer bezahlen und sparen Geld. Und außerdem wird es Zeit, dass wir uns mal ein bisschen ausruhen. Maria war sofort einverstanden. Sie gehörte nicht zu den Frauen, die ihren Männern immer widersprechen. Dieses Mal war es Laureano, der dazwischen rief, »Meine Mama macht das immer, da wird mein Papa echt sauer und macht Terror bei uns zu Hause.« Dann wollte er wissen, »Aber warum denn ein Stalldoktor?« »Weil es in der Bibel steht.« Außerdem waren alle Hotels voller Touristen, habe ich doch gerade gesagt. Jetzt hört erst mal zu, wie die Geschichte weitergeht. Also, sie fanden einen schönen Stall, der stand mitten auf dem Feld, direkt bei dem Ort Bethlehem. Und weil es immer noch mächtig schneite, waren die beiden froh, endlich eine Unterkunft zu haben, um sich aufzuwärmen. Als sie die Tür zum Stall öffneten, sahen sie, dass sie nicht alleine waren. Und richtig warm war es in der Bude. Denn da standen ein Ochs und ein Kamel. Falsch, doch kein Kamel. Da stand doch ein Esel bei dem Ochsen, das weiß doch jeder. Ich bring schon alles durcheinander, sagte der Doktor. Wie gut, dass wir den schlauen Julio bei uns haben. Der hat gut aufgepasst, als der Pastor hier war. Sicher hat er euch aus der Bibel vorgelesen. Das machen manche Pastoren immer. Also, Ochs und Esel standen da. Und wenn zwei so große Tiere in einem Stall stehen, braucht man auch im kalten Winter nicht zu frieren. Da ist es schön warm. Wenn nämlich die Tiere ausatmen, ist das wie eine Heizung. Und da wurde ein kleiner Junge geboren. Der Doktor machte eine Pause, sah von einem Kind zum anderen und hob einen Zeigefinger und sprach langsam weiter. Was Josef und Maria nicht wussten, war, dass über dem Stall jemand heimlich eine große Lampe angebracht hatte, einen starken Leuchtstrahler, wie im Fußballstadion. Aber solche Märchen glaubten die Kinder nicht, auch wenn einige unsicher guckten. »Wieder falsch! Das war doch keine Lampe! Das war ein Stern!« rief Therese. Der Doktor fasste sich an die Stirn und schüttelte den Kopf. »Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Das war keine Lampe, das war ein Stern, der da über dem Stall leuchtete. Und was für einer!« Und den sahen die heiligen drei Osterhasen aus dem Morgenland. »Stimmt doch gar nicht, doch keine Osterhasen. Das waren die heiligen drei Könige.« Julio wusste gut Bescheid. »Richtig, die drei Könige. Aber auch Könige kann man schnell mit Osterhasen verwechseln, wenn man sich nicht auskennt.« Die drei machten sich sofort auf den Weg. Sie ahnten schon, dass dieser Stern etwas Wichtiges zu bedeuten hatte, denn sowas sieht man nicht alle Tage. Als sie schon ganz in der Nähe waren, trafen sie auf ein paar Hirten, die trotz des schlechten Wetters bei ihren Schafen geblieben waren. »Sag mal, Jungs, habt ihr eine Ahnung, was das für ein Stern ist da oben? Wir sind nicht von hier, aber ihr könnt es uns vielleicht sagen.« Die Hirten zuckten mit den Schultern. »Woher sollen wir das wissen?« sagten sie. »Besser, wir gucken mal nach. Wir gehen mit, das interessiert uns auch.« Gemeinsam zogen sie los und klopften an die Tür des Stalls. Josef machte auf. »Kommt rein, Jungs, schnell die Tür hinter euch zumachen, sonst wird das Christkind kalt.« Nachdem die Männer sich den Schnee abgeklopft hatten, begrüßten sie Maria und stellten sich artig vor. »Ich bin König Kaspar, die beiden Kollegen hier sind auch Könige und heißen Balthasar und Melchior. Und wir sind die Schafhirten da vorne vom Feld.« »Nicht so laut, bitte«, flüsterte Josef, »sonst wird das Kind noch wach.« »Nun setzt euch, Jungs«, sagte Josef und macht es euch bequem. Sie suchten sich Plätze auf dem Stroh, das überall herumlag. Die Hirten hatten nichts zum Essen dabei, aber die Könige hatten vorgesorgt. Sie packten große Pakete mit Butterbroten aus. Jeder durfte nehmen, was er wollte, und alle hatten genug zu essen. Wenn es ums Essen ging, wollten die Kinder unbedingt mitreden. Viele von ihnen wussten, wie es war, wenn man Hunger hatte. Das Geschnatter, das jetzt einsetzte, ging ziemlich durcheinander. »Pommes frites wäre besser. Na, Catamales mag ich auch und Gallo Pinto, Reis mit Bohnen. Viejo Indio esse ich am liebsten.« Da ging die Tür auf und Schwester Salvadora rief, »Doktor, da ist der Präsident von Amerika am Telefon.« Hinter dem Rücken des Doktors schnitt sie den Kindern Grimassen. Die kannten das Spiel schon und da Schwester Salvadora dem Doktor wieder einen Streich spielte. »Ich ruf zurück«, sagte er mürrisch. Ihm fiel gar nicht auf, dass alle heimlich hinter vorgehaltener Hand lachten. »So, jetzt bin ich plötzlich der Nikolaus und jeder von euch kriegt ein kleines Geschenk.« Der Doktor zog ein Päckchen nach dem anderen aus der Tasche, guckte auf das Schildchen und gab es weiter. Dann sah er zu, wie die Kinder die Verpackungen auffrischen und ihre Schätze betrachteten. So, das war der erste Krankensaal. Er geht in den zweiten, in den dritten, in den vierten und ganz zum Schluss geht er in den fünften Saal, da liegen die besonders schwierigen Fälle der Kinderklinik. Zuerst geht er da an das Bett von dem kleinen Philemon, um den er sich in den letzten Tagen besonders gekümmert hat, denn er befürchtet, dass er so krank ist, dass es zu spät für ihn ist. Als er endlich in das letzte Zimmer kam, war er schon ziemlich erschöpft vom vielen Erzählen. Es war auch schon spät geworden, aber das musste noch erledigen. In diesem Raum lagen die besonders kranken Kinder. Zuerst ging der Doktor zu dem kleinen Philemon ans Bett und fühlte seine Stirn. Mit sanfter Stimme sagte er, »Na, wie geht's dir, mein kleiner Zwerg Philemon?« Philemon antwortete mit piepsiger Stimme, »Die anderen sagen, du würdest uns die Geschichte erzählen, Doktor.« »Das mache ich auch. Schläfst du dann auch sofort ein?« Aber Philemon hatte noch eine Frage. »Stimmt das wirklich, dass alle ein Geschenk kriegen?« »Ja, mein Kleiner, du auch. Jeder kriegt ein Geschenk.« »Ich habe noch nie ein Geschenk gekriegt.« Er lächelte den Doktor an. »Dann schlafe ich auch sofort ein.« Dr. Fernando erzählte den Kindern in diesem letzten Zimmer, wie sich Josef und Maria mit dem Esel auf den Weg nach Ägypten machten, um ihr Jesuskind vor dem böhmischen König Herodes zu retten. Die drei heiligen Könige und ein paar Hirten begleiteten sie noch ein Stück, erzählte er, weil sie den besten Weg nach Ägypten kannten, und er berichtete ihnen auch, welche Abenteuer sie unterwegs gemeinsam erlebten. Denn eine Reise durch die Wüste ist anstrengend und manchmal gefährlich, und da konnten Josef und Maria Hilfe gut gebrauchen. Außerdem wollten sie den Soldaten von König Herodes nicht in die Hände fallen. Ihr müsst wissen, wenn sie es bis Ägypten schafften, könnte ihnen nichts mehr passieren, erzählte der Doktor. Denn in Ägypten war es streng verboten, Kindern was Böses zu tun. Und die Kinder bekommen in Ägypten jeden Tag ein großes Vanilleeis, schon zum Frühstück. Stellt euch das vor. Da überschlugen sich die Kinderstimmen, denn davon hatten sie noch nie gehört. Ich will da unbedingt hin. Gibt es das wirklich? Wo ist denn dieses Ägypten oder wie das heißt? Diese Nachricht gefiel den Kindern ungemein. Dann verteilte der Doktor auch hier die restlichen Geschenke. Danke für das schöne T-Shirt, sagte der kleine Philemon. Schön, dass es dir gefällt. Und jetzt schlaf ein, mein Junge, sagte Fernando und ging hinaus, um sich bei den Schwestern zu verabschieden. Dann geht er zu seinem Auto. Er hat sich bei den Krankenschwestern verabschiedet und wünscht ihnen schöne Weihnachten. Denn zu Hause, bei sich zu Hause, warten Gäste und seine Familie, seine erwachsenen Kinder und seine Frau. Und dann geht er mit müden Schritten auf sein Auto zu. Da hörte er plötzlich eine Tür, die sich öffnete, dann leise Schritte von nackten Füßen auf den Fliesen. Der Doktor blieb stehen. Zuerst konnte er nicht erkennen, wer ihm da folgte, denn es war schon ziemlich dunkel und in der Eingangshalle brannte kein Licht. Da stand der kleine, magere Philemon schon vor ihm, barfuß und im Nachthemd. In der Hand hielt er das T-Shirt, das er ihm vor ein paar Minuten geschenkt hatte. »Mein kleiner Junge, was willst du denn noch? Du sollst doch jetzt schlafen.« Verlegen murmelte er. »Du, Doktor, du hast mir das T-Shirt geschenkt. Kannst du es mir vielleicht umtauschen?« »Gefällt es dir nicht? Oder passt es nicht?« fragte der Arzt verwundert. »Doch, doch, es ist schön und es passt. Aber ich möchte es umtauschen gegen was anderes, wenn das geht.« »Sag mal, was du dafür haben möchtest, Kleiner.« Philemon druckste herum. »Vielleicht kannst du mir eine Busfahrkarte nach Ägypten dafür besorgen.« Zuerst dachte der Arzt, er habe den Kleinen nicht richtig verstanden. »Nach Ägypten? Was willst du denn in Ägypten?« fragte er verwundert. Da in Ägypten, da retten sie Kinder«, sagte der Junge leise und sah den Arzt mit großen Augen an. Fernando wusste einen Augenblick lang nicht, was er sagen sollte. Seine Arbeit als Kinderarzt in einer Klinik war nicht immer einfach. Aber jetzt fühlte er sich besonders ratlos. War der Junge schon verwirrt im Kopf? War sein Zustand noch ernster, als er vermutet hatte? Im ersten Augenblick dachte er daran, ihn zu den Krankenschwestern oder in sein Zimmer zu bringen. Da fiel ihm ein, dass er zuletzt von Josef und Maria und dem Christuskind und ihrer Flucht nach Ägypten erzählt hatte, um das Jesuskind zu retten. Sollte er dem kleinen Jungen sagen, das sei doch nur eine alte Geschichte und man könne gar nicht mit dem Bus nach Ägypten reisen? Nein, das konnte er nicht. Auf keinen Fall. Nun war er selber verwirrt und musste seine Tränen zurückhalten. Was sollte er tun, um den Jungen nicht zu enttäuschen? Ein oder zwei Minuten lang blieb er im Dunkeln des Flurs stehen und dachte nach. Er musste eine Entscheidung treffen. »Komm mit, mein Kleiner«, sagte er kurz entschlossen. »Für eine solche Reise musst du was anderes anziehen. Ohne Sandalen an den Füßen darf niemand nach Ägypten reisen. Und was sollen die Leute von dir denken, wenn du da im Nachthemd ankommst? Wir gehen jetzt in die Kleiderkammer. Da kriegst du ein schönes Hemd, eine Hose und Sandalen für die Füße. Denn in Ägypten liegen überall Steine herum. Das weiß doch jeder.« »Oh ja, ich habe noch nie Sandalen gehabt.« Der Doktor öffnete die Tür zur Kammer, wo gespendete Kleider für die armen Kinder aufbewahrt wurden. »Hier ist ein Hemd für dich, das könnte passen. Und hier die elegante Hose, zieh alles gleich mal an. Und hier ein paar Sandalen, probier mal, es passt ja alles, siehst du aus.« Gehorsam zog der Junge an, was ihm der Doktor gab. Als er sich die Sandalen anziehen wollte, sah der Doktor verwundert, dass Philemon ganz schmutzige Füße hatte, so als käme er gerade von der Straße. Hatten die Schwestern vergessen, ihn zu baden? Das kam ihm unwahrscheinlich vor. Aber er sagte erst einmal nichts dazu, weil er zu sehr damit beschäftigt war, zu überlegen, was er jetzt mit dem Kind machen sollte. »Setz dich mal hin!« Dr. Fernando nahm einen Waschlappen und machte ihn am Wasserbecken nass. Dann kniete er vor dem Jungen und wusch ihm sorgfältig die Füße. Das machte er gründlich. Philemon ließ es schweigend ein wenig verlegen geschehen. »Und die Fahrkarte? Wie komme ich denn zur Bushaltestelle?« fragte er ungeduldig, als er sich die Sandalen über die frisch gewaschenen Füße streifte und ein paar Schritte auf und ab ging, um sie auszuprobieren. »Bist du einverstanden, wenn wir die Reise gemeinsam machen? Wir nehmen einmal ein Auto, dann brauchst du keine Fahrkarte.« Philemon war erstaunt. »Hast du wirklich ein eigenes Auto?« Und dann redete er plötzlich ganz schnell und ein bisschen durcheinander, sodass der Doktor seinen Worten nur mühsam folgen konnte. »Als ich noch nicht hier war und immer da draußen mit den anderen, da haben wir an den Ampeln, wenn sie rot waren, also an der Straße oder an einer Kreuzung, immer die Scheiben von Autos abgewaschen. Ganz schnell musste das gehen. Und dann haben die uns, die Fahrer manchmal, also manchmal haben sie uns weggeschubst und sind einfach weitergefahren. Und einer hat dreckig gelacht und gegen den Eimer gestoßen und alles Wasser war weg und Gabriele ist hingefallen.« Dr. Fernando wusste, wovon der Kleine erzählte. Fast an jeder Straßenkreuzung in Managua standen Kinder mit Putztüchern und einer Wasserbüchse, um gegen ein bisschen Geld die Scheiben zu säubern. Es war das erste Mal, dass er etwas vom bisherigen Leben des Kleinen erfuhr. Die schmutzigen Füße beschäftigten ihn immer noch, aber er stellte keine Fragen. Und dann steigen sie in sein Auto und fahren durch die Stadt. Und in Nicaragua wird der Heilige Abend anders gefeiert als bei uns. Es ist so ähnlich wie bei uns an Silvester. Da werden Leuchtraketen in den Himmel geschossen. Die Leute sind noch unterwegs, begrüßen sich gegenseitig und besuchen sich und machen Besuche. Und am Heiligen Abend ist da richtig etwas los in den Straßen. Und sie fahren und fahren und inzwischen hat der Doktor eine Entscheidung getroffen, was sie machen. Sie steuern auf einen großen Berg zu. »Wir müssen langsam fahren, denn es geht jetzt gleich steil bergauf. Den Weg hier, den fahren nur Leute, die nach Ägypten wollen. Außerdem ist der Weg ziemlich geheim, musst du wissen. Wer in Ägypten nichts zu suchen hat, für den ist die Durchfahrt sowieso verboten. Aber wir«, sagte Philemon, »wir dürfen da drauf.« Aber noch fuhren sie langsam durch die Straßen. Und der Doktor dachte, ich weiß ja fast nichts von diesem Kind. Plötzlich führte der Weg tatsächlich steil bergauf. Immer seltener standen Häuser am Straßenrand. Dann gab es nur noch Buschwerk und Felsen. Mühsam und brummend kletterte der Wagen die Schotterstraße hoch. Und der Doktor hatte Mühe mit dem Lenkrad. Der Wagen schlingerte hin und her. Schließlich waren sie oben auf dem Berg angekommen. Hier auf dem flachen Gipfel, wo sonst an den Abenden gerne Liebespaare die Aussicht genossen, waren sie heute ganz allein. Sie stiegen aus, der Doktor nahm Philemon an die Hand. »Wir sind da. Komm, wir suchen uns einen Platz, wo wir es bequem haben. Hier liegt ein großer Stein, der ist noch ganz warm von der Sonne. Hier können wir beide sitzen«, sagte er. Gehorsam folgte ihm der Junge. Von hier oben hatten sie einen weiten Blick durch die Stadt. »Guck mal, die vielen Lichter da unten, soweit man sehen kann. Und immer noch Leuchtkerzen am Himmel. Man erkennt jetzt gar keine Menschen mehr.« Mit seiner rechten Hand zeigte Philemon in die Ferne. »Guck mal, Doktor, da machen sie immer noch neue Lichter an. Vielleicht wollen sie auch Schätze suchen.« Erstaunt blickte Fernando den Jungen an. »Wieso denn Schätze suchen?« fragte er vorsichtig. Philemon sprach wieder ganz schnell und ein bisschen durcheinander wie immer, wenn er etwas zu erzählen hatte. Fernando hatte Mühe, alles zu verstehen, weil der dicke Mann und die dicke Frau Schätze suchen wollten. Und da brüllte das Kind im Bauch, »Mamita, ich will hier endlich raus und weiß gar nicht, was ich anziehen soll.« Und die Könige machten ihre Kronen sauber. Die waren voller Eis, weil es so kalt war. Aber sie hatten Butterbrote dabei für den Schreiner und für unterwegs und Rosita zum Trinken. Und die Hirten haben ihre Schafen allein gelassen und sind auch gekommen, um Kinder zu retten. Und haben erst mal Butterbrote gegessen. Dann haben sie dem dicken Mann das mit dem bösen König erzählt und dass sie schnellstens von hier verduften sollten. Dann haben sie alle Kinder zusammengeholt und sind nach Ägypten abgehauen, glaube ich. Da war es besser. Alle Kinder haben sie mitgenommen, fragte er vorsichtig. Klar, sicher haben sie alle Kinder mitgenommen, weil der böse König sie sonst kaputt gemacht hätte. Woher kennst du denn diese Geschichte? Fragte Fernando. Verlegen, antwortete Philemon. Ich wollte alle Geschichten hören und bin durchs Fenster geklettert und von draußen habe ich an den Fenstern von zwei Zimmern heimlich zugehört. Ich konnte vielleicht nicht alles richtig verstehen, weil es zu weit weg war, bis Pepe mich zurückgeholt hat und hat mir Prügel angedroht, weil du sonst sauer wärst und uns gar keine erzählen würdest, wegen mir, weil ich nicht im Bett war. Deshalb also hattest du schmutzige Füße, sagte Fernando. Philemon nickte verlegen. »Ist das Ägypten da unten?« fragte er und zog mit seiner rechten Hand einen weiten Bogen, als wollte er auf das ganze Land zeigen. Zögernd, aber doch mit sicherer Stimme, sagte der Arzt, »heute ist das Ägypten und die ganze Welt.« Der Kleine drückte seine Hand und sah noch einmal zu ihm auf. »Wissen die Leute da unten, dass ich hier bin?« »Aber sicher wissen sie das, die wissen es alle«, sagte Fernando. Doch Philemon hatte nicht mehr richtig zugehört. Der Mond war aufgestiegen und man konnte jetzt am Horizont den Vulkan Momotombo ganz deutlich sehen. Das Mondlicht schien sich auf den Abhängen zu spiegeln. Ein leichter weißer Rauch stieg aus der Spitze des Vulkans und zog in den weiten Nachthimmel. »Was ist denn das für ein Berg da hinten, Doktor?« fragte Philemon seinen Begleiter. Einen Moment lang überlegte Fernando. »In Ägypten nennt man sie Pyramiden. Da sind die Könige zu Hause«, sagte er. Plötzlich war Philemon ganz aufgeregt. »Siehst du den weißen Rauch da oben? Der König hat ein Feuer angezündet. Vielleicht, weil ich gekommen bin, will er Essen kochen.« »Ganz sicher. Er weiß natürlich, dass du hier bist«, bestätigte Fernando. »Dann ist ja alles gut«, flüsterte der Kleine. Da sah der Junge seinen Begleiter noch einmal an. Es war nur ein ganz kurzer Blick, aber es reichte aus, dass der Doktor in seinen Augen einen Glanz sah, den er bei diesem kranken Kind noch nie gesehen hatte. »Vielleicht gibt es diesen Glanz zum ersten Mal in seinem kurzen Leben«, dachte Dr. Fernando. Dann sank Philemons Kopf auf das Knie des Doktors. Er war eingeschlafen. Der Arzt überlegt, was machst du jetzt, bringst du ihn ins Krankenhaus zurück? Aber er erinnerte sich daran, dass zu Hause ja Gäste warten und seine Familie. Und er beschließt einfach, ihn mitzunehmen. Er packt den kleinen schlafenden Jungen ins Auto, dann fahren sie diesen Hügel, diesen Berg wieder runter, bis er zu Hause ankommt. Die Kerzen am Weihnachtsbaum brannten schon. Alle betraten jetzt das Weihnachtszimmer, wo ein großer Christbaum mit vielen Kerzen stand und der Tisch gedeckt war. Philemon wachte auf, als der Arzt ihn vorsichtig auf den Stuhl setzte, neben seinen Platz als Hausherr. Die Versammlung der Gäste und Dr. Fernandos erwachsene Kinder standen noch herum. Sie hielten ihre Gläser in der Hand, im Radio spielte leise Musik. Schweigend und ein wenig unsicher betrachteten jetzt alle den unbekannten kleinen Gast mit dem verschlafenen Gesicht, den Fernando mitgebracht hatte. Bisher hatte der Doktor den Jungen noch nicht vorgestellt. Während das Essen aufgetragen wurde, fasste sich seine Frau ein Herz und unterbrach das Schweigen. »Fernando, gut, dass du da bist, mein Lieber. Wo habt ihr denn gesteckt?« Aber nicht ihr Ehemann antwortete, sondern Philemon sagte mit heller, selbstbewusster Stimme, »In Ägypten, und wir sind noch unterwegs. Der König hat extra ein Feuer für mich angezündet, wegen des Essens hier, und weil ich erwartet wurde. Alle wissen, dass ich gekommen bin.« Keiner der Gäste, niemand aus seiner Familie lachte oder machte dumme Bemerkungen. Sie, die eben noch ungeduldig auf den Hausherrn gewartet hatten, damit das Abendessen beginnen konnte, waren verzaubert von dieser kleinen Gestalt mit ihren rätselhaften Worten. Es war, als würde das Kind ein Glanz, ein Geheimnis umgeben. An dem Abend beschließen Fernando Silva und seine Frau, dass sie den Kleinen nicht ins Gästezimmer stecken können, sondern sie stellen ein Bett auf in ihrem Schlafkammer, damit sie gemeinsam die Nacht verbringen. Philemon schlief in dieser Nacht im Zimmer von Dr. Fernando und seiner Frau. Sie hatten ein Bett aufgestellt, damit war auch Fernandos Frau sofort einverstanden, ohne Fragen zu stellen. Beide stimmten überein, das Kind solle nicht allein in einem fremden Haus im Gästezimmer schlafen. Die beiden lauschten noch lange auf seine ruhigen Atemzüge, denn Philemon schlief tief und fest. Leise flüsternd erzählte Fernando seiner Frau die neue Weihnachtsgeschichte von den schmutzigen Füßen, von der wunderbaren Rettung aller Kinder und von einem Land, in dem Kinder nichts Böses geschehen würde.
Hermann Schulz aus seiner Weihnachtsgeschichte Die Reise nach Ägypten, eine neue Weihnachtsgeschichte von den schmutzigen Füßen, von der wunderbaren Rettung aller Kinder und von einem Land, in dem Kinder nichts Böses geschieht. Diese neue Weihnachtsgeschichte, wer die ganz lesen möchte, Die Reise nach Ägypten ist bei DTV in der Reihe Hansa erschienen und ich weiß schon, dass ich das Buch an Weihnachten verschenken werde und zwar nicht nur einmal. Also wer mich kennt, kann sich jetzt schon mal überlegen, ob er vielleicht dabei ist oder sie dabei ist. Wenn Sie das auch wollen, wenn Sie auch diese Geschichte zu Weihnachten verschenken wollen, dann haben wir jetzt ein Geschenk für Sie, nämlich dreimal Die Reise nach Ägypten, wenn Sie uns jetzt eine E-Mail schicken an studio@domradio.de. studio@domradio.de. Dreimal können Sie dann das Buch Die Reise nach Ägypten, erschienen bei der DTV-Reihe Hansa, von Hermann Schulz bekommen. Hermann Schulz, vielen Dank für diese Reise nach Ägypten, auf die Sie uns mitgenommen haben. Ich vermute, dass Sie an Weihnachten nicht nach Ägypten reisen. Oder vielleicht doch, weil die Wahrheit ist ja eine Lüge, wenn sie Hermann Schulz erzählt.
Also zu so weiten Reisen habe ich nicht mehr die Kräfte und auch nicht die Zeit, denn die Familie verlangt, dass ich mit ihnen gemeinsam feiere, mit den Enkelkindern, mit den Kindern. Und das ist eigentlich für mich das eigentliche Weihnachten.
Sie reisen mit Ihrer Familie nach Ägypten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und eingeschaltet haben. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie dieses Weihnachten nach Ägypten reisen. Am Mikrofon war Angela Krumpen.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.